Die Themen: Abstieg. Managerlöhne sollen sinken. Bundesrätin Wittmer-Schlumpf erklärt wie. Und eine Expertenrunde beurteilt die Wirkung der Aktienrechtsreform auf die Lohnpolitik. Die weltweiten Börsenmärkte tendieren weiter nach unten und auch einzelne Währungen schwanken. Dann, Syrien reagiert scharf auf den US-Angriff auf ein Dorf an der Grenze zum Irak. Lula im Gegenwind. Bei den brasilianischen Kommunalwahlen verliert die Partei des Präsidenten an Boden. Und im Dossier die Heimat des Clans. Besuch in der kosovarischen Stadt Ferizaj, einer früheren Hochburg der Drogenmafia. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Herbert Ming.
Die Börsen- und Finanzwelt kommt nicht zur Ruhe. Die Börsenkurse fallen in unterschiedlichem Maße weiter. Und auch bei den Währungen häufen sich Auf- und Abwärtsbewegungen. Eine Übersicht von Dagmar Zumstein.
Nach dem Ausverkauf der letzten Handelstage schien es, als würden die internationalen Aktienmärkte auch heute einen rabenschwarzen Tag erleben. Und der Auftakt war in der Tat düster. Die Schweizer Börse büßte zeitweise über 5% ein. Dabei mussten die Finanzwerte die stärksten Verluste hinnehmen. Die UBS-Aktie fiel zeitweise auf ein neues Rekordtief von 14 Franken und 20 Rappen. Auch im übrigen Europa gab es zunächst nur eine Richtung, nämlich steil nach unten. Nur wenig half den Märkten, dass der Präsident der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, mit überraschend deutlichen Worten signalisierte, dass die Zentralbank die Zinsen schon bald weiter senken könnte. Aufhellung gab es dann doch noch, und zwar aus Übersee. In New York konnte sich der Dow Jones Index nach Handelsbeginn ins Plus retten, was die Verluste an den europäischen Börsen etwas eindämmte. Nichtsdestotrotz herrscht noch immer Unsicherheit an den Märkten. Nicht nur die Angst vor einer Rezession bringt die Börsen bald täglich ins Straucheln. Auch auf dem Devisenmarkt ging es erneut hektisch zu und her. Gegen den Franken fiel der Euro zeitweise auf 1,43 und ist somit so billig wie noch nie.
Das war Dagmar Zumstein. Jetzt die aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.501 Punkten, minus 3,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.477 Punkten, plus 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 44,92 gehandelt, der US-Dollar zu einem Franken 15,90. Die Pensionskassen in der Schweiz spüren die Finanz- und Börsenkrise immer stärker. Allein im September verloren die Kassen im Schnitt rund 3,25% an Wert. Für die ersten 9 Monate des Jahres ergibt dies einen Wertverlust von knapp 7%. Dies heißt es im neuesten Pensionskassenindex der Grossbank Credit Suisse. Bei ihrer Erhebung stützt sich die CS auf Daten von rund 100 autonomen Pensionskassen. SVP-Parteipräsident Toni Brunner reicht Beschwerde ein beim Bundesstrafgericht. Das Verfahren um die Aufhebung seiner parlamentarischen Immunität sei nicht rechtens gewesen. Das Verfahren steht im Zusammenhang mit der Affäre Blocher-Roschacher. In der gleichen Sache hat heute auch die Rechtskommission des Ständerates beraten. Einen Entscheid, ob die Immunität Brunners aufgehoben werden soll, hat sie aber noch nicht gefällt. Der Nationalrat hatte sich für diesen Schritt ausgesprochen. Beim deutschen Autohersteller Daimler müssen über Weihnachten rund 150.000 Angestellte Zwangsferien machen. An allen 14 Produktionsstandorten in Deutschland werde es einen mehrwöchigen Produktionsstopp geben, sagte der Personalchef des Unternehmens. Begründet wird der Produktionsstopp mit den schlechten Verkaufszahlen. Wenn sich die Situation bis im nächsten Frühling nicht bessere, könne die Daimler-Spitze zusätzliche Maßnahmen nicht ausschließen, hieß es weiter. Die Deutsche Postbank meldet für das dritte Quartal einen Verlust von rund 450 Millionen Euro. Hauptgrund ist der Untergang der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers. Im vierten Quartal will die Bank nun das Eigenkapital um bis zu 1 Milliarde Euro aufstocken. Das Geld schießt die Deutsche Post ein, die Haupteigentümerin der Postbank. Das Rettungspaket des deutschen Staates wird nicht in Anspruch genommen. Der Verkauf der österreichischen Fluggesellschaft Austrian Airlines wird verschoben. Die Fluggesellschaft AUA war in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Der Staat wollte seinen Anteil von gegen 50% bis morgen verkaufen. Nun werde die Verkaufsfrist bis Ende Jahr verlängert, gab das Finanzministerium bekannt. Nur die deutsche Lufthansa machte ein Angebot. Laut Presseberichten bot sie einen symbolischen Preis von 1 Euro. Und von den 900 Millionen Euro Schulden der Fluggesellschaft will die Lufthansa nur einen kleinen Anteil übernehmen. Der Helikopterangriff im syrischen Grenzgebiet zu Irak von gestern hat scharfe Reaktionen ausgelöst. Syriens Außenminister Walid al-Mualem beschuldigte die USA, sie hätten einen terroristischen und kriminellen Akt verübt. Die Amerikaner hätten bei Tageslicht angegriffen, also könne man nicht von einem Versehen sprechen, sagte al-Mualem in London vor den Medien. Laut der französischen Agentur AFP haben die USA den Angriff inzwischen bestätigt. Nach syrischer Darstellung waren gestern US-Soldaten mit Helikoptern in einem syrischen Dorf nahe der Grenze zu Irak gelandet und töteten 8 Personen, darunter 4 Kinder. In Israel hat sich Präsident Peres für Neuwahlen ausgesprochen. Zur Eröffnung der Parlamentssitzung sagte Peres, es gebe keine Möglichkeit, eine Regierungsmehrheit zu bilden. Zuvor hatte er Gespräche mit Vertretern der Parteien geführt. Gestern hatte die Chefin der größten Partei, Kadima, Außenministerin Zipi Livni, ihr Scheitern eingestanden und Neuwahlen gefordert. Das Datum für diese Neuwahlen in Israel steht noch nicht fest. Der Parteichef der bayerischen CSU, Horst Seehofer, ist neuer bayerischer Ministerpräsident. Der Landtag in München wählte den bisherigen Bundeslandwirtschaftsminister zum Nachfolger von Günther Beckstein. Dieser war Ende September nach der CSU-Wahlniederlage zurückgetreten. Die Tageszeitung Südostschweiz erhält einen neuen Chefredaktor. David Sieber übernimmt auf Anfang nächsten Jahres die Nachfolge von Andrea Masüger. Masüger wird nach 17 Jahren an der Spitze der Redaktion publizistischer Direktor der Südostschweiz Medien. Der 46-jährige David Sieber war bereits früher bei der Südostschweiz zuerst als Ausland- und Wirtschaftsredaktor, später als Bundeshausjournalist. Seit August 2007 ist er Bundeshausredaktor der Zeitung Sonntag. Beim FC Luzern kommt es zum zweiten Mal in dieser Saison zu einem Trainerwechsel. Rolf Fringer folgt auf den Tessiner Roberto Morinini, der seinerseits Ciriakos Forza ersetzt hatte. Der FC Luzern liegt abgeschlagen mit nur 2 Punkten am Tabellenende der Superliga. Das Wetter. Im Norden bleiben morgen die Wolken dicht und zeitweise fällt Regen bei 10 Grad. Bis am Abend sinkt die Schneefallgrenze auf 1200 bis 1500 Meter. Im Süden regnet es häufig bei 13 Grad. Am Mittwoch bleibt es trüb und nass. Im Süden fällt Dauerregen. Im Norden sinkt die Schneefallgrenze im Tagesverlauf auf 500 bis 800 Meter. Die Temperaturhöchstwerte erreichen dabei nur noch 6 und im Süden 13 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1. Die Amerikaner sind da. Ein angeblicher Überfall von US-Soldaten auf ein syrisches Dorf sorgt für Unruhe. Dann der Schwerpunkt Finanzkrise. Sollen die Hungrigen den Lohn des Kochs bestimmen? Bundesrätin Wittmer Schlumpf findet ja und setzt bei Managerlöhnen auf die Aktionäre. Wir sprechen mit ihr und fragen in die Expertenrunde, ob das der beste Weg sei. Dann eine Verspätungsmeldung. Nach monatelanger Ruhe erfassen die Finanzstürme jetzt auch den Devisenmarkt. Keine Angst vorm schwarzen Mann. Die Rassenfrage wird bei den US-Wahlen kaum mehr entscheidend sein. Harte Landung eines Schönwetterpiloten. Brasiliens Präsident Lula verliert mit seiner Partei die Großstädte. Und im Dossier «Die Stadt des Schweigens» im kosovarischen Ferizaj regierte ein Drogenclan, der in der Schweiz vor Gericht steht. Ein Schauplatz. Wie viel darf ein Manager verdienen? Die Frage ist nicht neu, wird aber seit der Finanzkrise wieder gestellt. Auch von Politikern, die sie bisher nie stellten. Justizministerin Wittmer Schlumpf hat schnell reagiert und Lösungsansätze skizziert. Sie setzt auf die Revision des Aktienrechts. Heute hat sie ihre Ideen mit der Rechtskommission des Ständerats diskutiert. Philipp Burkhardt.
Eigentlich ist die Revision des Aktienrechts auf Stufe des Bundesrates ja abgeschlossen. Auf dem Tisch liegt eine Vorlage, die noch unter Justizminister Christoph Blocher ausgearbeitet worden ist. Die Rechtskommission des Ständerates hat heute mit der Behandlung begonnen. Als Folge der Turbulenzen um die Grossbank UBS legt Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf jetzt so etwas wie einen aktuellen Nachtrag vor. Der Bundesrat, dies hatte letzten Mittwoch im Grundsatz beschlossen, will eine Zusatzbotschaft ausarbeiten zur Begrenzung von überrissenen Gehältern und Boni in Schweizer Aktiengesellschaften. Sie enthält zwei Maßnahmen. Bundesrätin Wittmer-Schlumpf.
Wir werden sicher festlegen, dass die Statuten bei börsenkotierten Unternehmen vorsehen müssen, dass die Vergütung des Verwaltungsrats geregelt wird und wie sie geregelt wird. Also beispielsweise festlegen müssen, was die Grundentschädigung ist, was allenfalls zusätzliche Entschädigungen sind, in welchem Verhältnis das stehen soll. Wir werden auch vorschlagen jetzt im Bundesrat, dass man die Rückforderungsmöglichkeiten verstärkt, wenn Entschädigungen bezahlt werden, die in einem Missverhältnis stehen zur Leistung, die erbracht wird.
Und zwar unabhängig vom Gewinn dieses Unternehmens. Das heißt, die Aktionäre könnten künftig die Vergütung des Verwaltungsrates einer AG, die an der Börse kotiert ist, festlegen. Nicht aber die der Geschäftsleitung des Managements. Die neue Möglichkeit, Entschädigungen zurückzufordern, hingegen würde auch für das Management gelten. Bundesrätin Wittmer-Schlumpf begründet diese Unterscheidung.
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind nicht in der gleichen Situation. Verwaltungsrat beschließt bis heute selbst über seine Entschädigung. Bei der Geschäftsleitung ist es so, dass es eine Anstellung gibt und dann eben in auch Lohnverhandlungen. Das muss man etwas unterscheiden. Aber dort haben wir dann die Möglichkeit der Rückforderungsklage, der Rückforderung bei Missverhältnis zwischen Leistung und eben Entschädigung. Und ich denke, das ist ein starkes Instrument.
Entscheidend wird sein, was denn Missverhältnis heißt. Das werde man ganz klar in der Zusatzbotschaft definieren und auch mit Beispielen illustrieren, kündigt die Justizministerin an. Diese Zusatzbotschaft soll Ende November vorliegen, zusammen mit der Stellungnahme des Bundesrates zur Initiative des Unternehmers Thomas Minder gegen überrissene Managerlöhne. Evelyn Wittmer-Schlumpf hofft, dass das Parlament dann alle Vorschläge gleichzeitig behandeln und verabschieden kann.
Schön wäre es natürlich, wenn die Aktienrechtsrevision plus Zusatzbotschaft plus Initiative auf den gleichen Zeitpunkt hin fertig wären. Dann hätte man ein in sich geschlossenes Paket. Und das wäre für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, denke ich, die beste Lösung, um zu sehen, was wird hier wirklich gemacht.
Dass ein solches Vorgehen populistisch sei, wie der CEO von Novartis, Daniel Vasella, in den letzten Tagen verlauten ließ, lässt die Justizministerin auf jeden Fall nicht gelten.
Ja gut, also wenn man das als Populismus bezeichnet, dann kann man auch seine Aussage als populistisch bezeichnen. Ich denke, es ist eine Realität, dass es in diesem Bereich bei wenigen Unternehmen eben Missverhältnisse, grobe Missverhältnisse gibt, die die Leute auf der Straße, ich gehöre auch dazu, nicht verstehen.
Und deshalb hält Bundesrätin Wittmer-Schlumpf unmissverständlich fest, werde der Bundesrat in der Botschaft zum UBS-Rettungspaket auch betonen, dass die gesprochenen 6 Milliarden Franken nicht einfach zur Bezahlung von Boni und Entschädigungen bei der UBS gedacht seien.
Philipp Burkhardt. Wir haben es gehört, vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzkrise steht die geplante Aktienrechtsrevision in der Lohnpolitik im Vordergrund. Der Papiertiger soll, bildlich gesprochen, beißen lernen. Was eine Revision des Aktienrechts zu bewirken vermag, ist indes noch offen, Rainer Bohrer.
Eines steht fest, die Tonlage hat sich verändert, seit der Bund die UBS retten musste. Vor wenigen Wochen galt die Anlagestiftung Ethos noch als Revolutionärin, als sie für Generalversammlungen konsultative, nicht bindende Abstimmungen über die Lohnsysteme verlangte. Inzwischen fordern selbst Bundesrätinnen und Experten härtere Eingriffe. Der Aktienrechtler Peter Viktor Kunz von der Universität Bern:
Eine Konsultativabstimmung nützt schlussendlich nichts.
Deshalb möchte Kunz den Aktionären das Recht geben, in Abstimmungen die Löhne des Verwaltungsrats ihrer Firma zu bestimmen.
Persönlich glaube ich, dass es tatsächlich ein Recht der Aktionäre sein muss, nicht nur den Verwaltungsrat zu wählen, sondern auch festzulegen, wo sein Lohn liegt.
Dass die Generalversammlung sogar die Löhne der Geschäftsleitungen festlegt, dieser Vorschlag geht dem Berner Aktienrechtsprofessor dagegen zu weit. Zumal die jährliche Wahl und die Lohnfestlegung für die Verwaltungsräte disziplinierend wirke.
Ein Verwaltungsrat könnte nicht ohne weiteres übermäßige Bonuszahlungen veranlassen zugunsten des Managements, weil es sonst riskieren würde, dass die Aktionäre, die Generalversammlungen entsprechend die Verwaltungsräte abberufen.
In der Tat, auch wenn die Aktionäre der Schweizer Unternehmen oft relativ zahm sind und eigentlich immer im Sinne des Verwaltungsrats stimmen, so hat sich auch hier in der letzten Zeit vieles verändert, auch bei den großen institutionellen Investoren. So scheiterte der Antrag auf eine Sonderprüfung der Rechnung der UBS dieses Jahr nur knapp. Fast ebenso knapp nur akzeptierte vor 3 Jahren die Generalversammlung von Nestlé das Doppelmandat von Peter Brabeck. Weil in der Aktionärsdemokratie aber ein knappes Ja für den Verwaltungsrat im Grunde bereits eine Niederlage ist, bewirken solche umstrittene Abstimmungen oft einiges in den Unternehmen. Brabeck etwa verzichtete in der Folge auf das Amt des Konzernchefs. Die Stärkung der Rechte der Aktionäre im Aktienrecht macht also durchaus Sinn. Vor noch radikaleren Ideen schrecken viele Experten jedoch zurück. Etwa vor dem Vorschlag, die Löhne des Top-Managements zu beschränken, indem man im Gesetz einen Faktor festhält, der dafür sorgt, dass der CEO maximal ein X-faches eines normalen Angestellten verdienen darf. Peter Viktor Kunz von der Universität Bern.
Von Bandbreiten oder von Fixlöhnen, die im Gesetz vorgesehen werden, würde ich hier abraten, weil sie dem Einzelfall nie gerecht werden können.
Etwas anders sieht dies der St. Galler Arbeitsrechtler Thomas Geiser.
Das ist wirklich eine politische Frage. Vermutlich liegt das sinnvollerweise irgendwo zwischen dem 50- bis 100-fachen, aber wohl kaum höher.
Geiser sähe noch andere Möglichkeiten, um sinnvolle Regeln für die Unternehmen zu schaffen. Etwa indem man nicht nur das Aktienrecht, sondern auch das Arbeitsrecht in der Schweiz revidiert. In anderen Ländern unterstehen zum Beispiel Konzernchefs anderen arbeitsrechtlichen Vorschriften als Fabrikarbeiter. Allerdings wäre dazu ein umfassender Umbau des Arbeitsrechts in der Schweiz vonnöten. Ein Prozess, der Jahre dauern dürfte.
Also ich meine, dass es in jedem Fall, wenn man das machen möchte, eine sehr gründliche Abklärung der Konsequenzen bräuchte, was bedeutet, dass man das für die nächste Krise, aber sicher nicht für diese Krise machen kann.
Für diese Krise ist den allermeisten Experten allerdings ein Punkt klar. Die gut eidgenössische Selbstregulierung hat, wenigstens in der Finanzbranche, versagt. Und deshalb steht fest, die Aufsichtsbehörden und der Gesetzgeber müssen das Heft energischer als bis jetzt in die Hand nehmen.
Rainer Bohrer. Eigentlich erstaunlich. Monatelang werden die Finanzmärkte durchgeschüttelt, die Devisenkurse aber bleiben stabil, als hätten Währungen mit Finanzgeschäften nichts zu tun. Ende letzter Woche aber staunte man nicht mehr über diese seltsame Ruhe, sondern über die Heftigkeit der plötzlichen Unruhe. Der Euro stürzte an den internationalen Devisenmärkten ab. Heute notierte er gegenüber dem Franken auf einem Rekordtief und ist auch gegenüber dem Dollar schwach geblieben. Der japanische Yen hingegen legt zu. Barbara Wittmer versucht, Ordnung in die Unordnung zu bringen.
Der Euro ist schwach, der Dollar stark. Auf den ersten Blick überrascht dieses Bild, denn immerhin hat die Finanzmarktkrise ihren Ursprung in den USA, stellt Harry Stellas fest. Er ist Professor für monetäre Makroökonomie an der Universität Bern. Bei näherem Hinsehen zeige sich aber, dass es durchaus gute Gründe gebe für den Wiederaufstieg des Dollars. Die US-Wirtschaft habe in den letzten 15 Jahren sehr gute Wachstumszahlen geliefert. Europa habe demgegenüber vor sich hingedümpelt. Offensichtlich hätten die Vereinigten Staaten deshalb bei den Anlegern mehr Kredit als die EU. Für Harry Stellas sind die USA ein vergleichsweise gesünderer Patient. Ein solcher könne auch einen großen Schock vergleichsweise besser verkraften als ein kränkerer Patient einen kleineren Schock.
A bigger shock to a more healthy patient may be of less consequence than a smaller shock to a sick or to a patient who is not in very good shape.
Die USA seien bereits weiter in der Krisenbewältigung als Europa. Sorgen machen Herr Stellas aber die Inflationsaussichten im Euroraum, weil die Europäische Zentralbank von der Politik zu Zinssenkungen gedrängt werde. Auch Charles Wiplos, Professor für internationale Wirtschaftspolitik an der Universität Genf, erklärt den Kursrutsch des Euro mit Inflationsgefahren in Europa. Für ihn ist der Euro aber nicht schwach, sondern einfach weniger stark. Charles Wiplos spricht von Normalisierung.
It was overvalued, so the fact that it's going down is a good news. And it's another good news because it will improve the competitiveness of Europe at a time when it's entering into a recession. So that will help.
Bislang sei der Euro überbewertet gewesen. Dass er nun sinke, werde Europa helfen, besser durch die Rezession zu kommen. Der Dollar hingegen steige, weil die USA nun schmerzhaft lernten, dass sie mit ihrer jahrelangen Schuldenwirtschaft nicht mehr weitermachen können. US-Konsumenten müssten den Gürtel nun enger schnallen. Damit würden sich die Außenhandelsdefizite, die den Dollar jahrelang belastet hätten, allmählich verkleinen. Und an den Devisenmärkten werde sich ein neues Gleichgewicht einpendeln, erwartet Professor Wiplos. Der Franken sei so etwas wie das unschuldige Opfer dieses globalen Anpassungsprozesses.
The Swiss franc is a sort of an innocent victim.
Denn wie häufig in wirtschaftlich turbulenten Zeiten nutzen viele Anleger den Franken als sicheren Hafen. Die traditionell tiefen Inflationsraten in der Schweiz machen den Franken attraktiv. Das gleiche Argument gilt auch für den japanischen Yen, der in den letzten Tagen massiv an Wert zugelegt hat.
Seit der Irak-Invasion von 2003 sind keine US-Truppen mehr in ein souveränes Land eingedrungen. Gestern Abend aber ist genau das passiert. Syrien meldet, Soldaten der US-Armee seien vom Irak her über die Grenze gekommen, in ein syrisches Dorf eingefallen und hätten bei ihrem Überfall mehrere Menschen getötet, auch Kinder. Wut und Empörung herrschen in Damaskus und in der arabischen Welt. Man fragt sich, warum dieser Angriff? Aus Washington kam als Antwort bis jetzt nur eine dürre Bestätigung aus dem Mund eines nicht namentlich genannten Militärs. Irin Meyer sucht eine Antwort aus der Perspektive des Nahen Ostens.
Samir al-Taki, der Leiter des Orientinstitutes in Damaskus und Berater des syrischen Außenministeriums, ist nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Doch heute sucht auch Taki nach Worten. Er sei wirklich sehr verwirrt, sagt Taki. Er könne sich diesen Angriff nicht erklären, außer vielleicht, dass es sich um ein Missverständnis unter Geheimdiensten gehandelt habe.
Wir können proven that they are simple civilians just
Denn Syrien könne beweisen, dass die Opfer Zivilisten seien, unter ihnen Bauarbeiter, auf die die amerikanischen Soldaten geschossen hätten, sagt Taki. Die Bilder des Tatorts belegten, dass die Angreifer nicht Terroristen getötet hätten, sondern Kinder, sagt Rim Haddad, Sprecherin des syrischen Regimes.
They killed 8 civilians, 4 of whom were children.
Sie glaube, dies sei der letzte verzweifelte Akt dieser amerikanischen Regierung, die nun verschwinde.
And I think that this is the desperate act of a fading US administration.
Dem Erzfeind Syrien noch einmal zeigen, was man von ihm hält in Washington, gerade jetzt, wo Europa Präsident Assad die Türen öffnet, ihn aus der Isolation holt, gerade jetzt, wo Assad gegebene Versprechen zu erfüllen beginnt, eine Botschaft in Beirut eröffnet zum Beispiel, den Import von Islamisten und Terroristen laut irakischer Regierung sicht- und spürbar bremst, gerade jetzt, wo die Grenzregion zu Syrien relativ ruhig ist. Die einzige bis jetzt vorliegende Antwort Washingtons stammt aus dem Mund eines Militärs, der den Angriff bestätigt und ihn als Erfolg im Kampf gegen die Terroristen bezeichnet. Die irakische Regierung ihrerseits versucht, die Wogen zu glätten. Sie rechtfertigt die Aktion, indem sie sagt, sie habe Al-Qaida-Terroristen in Syrien gegolten, bedauert sie aber gleichzeitig. Das Lavieren wird Bagdad kaum helfen. Für das syrisch-irakische Verhältnis wird dieser Angriff Folgen haben. Syrien macht neben den USA auch Bagdad dafür verantwortlich. Raed Kuhac vom Nahost-Institut für Strategie und Militäranalyse in Beirut deutet den Angriff als Ausweitung der amerikanischen Strategie, wie sie schon in Pakistan und Afghanistan angewendet wäre. So wie die US-Armee in Pakistan die Taliban bekämpfe, so folge sie derselben Taktik nun in Syrien.
I think what we're seeing now is an extension to the policy that Americans have started implementing.
Das Problem sei nur, sagt Raed Kuhac, dass Syrien anders als Pakistan kein amerikanischer Verbündeter sei. Die USA werfen Syrien schon lange vor, sagt Kuhac, es hindere islamistische Kämpfer und Terroristen nicht daran, über seine Grenze in den Irak einzudringen. Ein Vorwurf, den Damaskus ebenso lange schon vehement zurückweist. Samir al-Taki vom Orientinstitut in Damaskus sagt, Syrien habe seit 2003 520 Militärposten entlang der langen Grenze in der Wüste aufgebaut.
Syria, since the fall of Baghdad in 2003, had already established about.
Auf der anderen Seite hätten aber die USA das notwendige Material und eine koordinierte Zusammenarbeit stets verweigert, sagt Samir al-Taki.
Der Bericht von Irin Meyer im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's so weiter. USA, Schatten der 80er Jahre über Obama. Brasilien, Lulas Arbeiterpartei verliert Terrain und Kosovo, Ferizaj, die frühere Hochburg eines Drogenclans. Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Barack Obama hat in den Umfragen einen meist komfortablen Vorsprung auf den Republikaner John McCain. Dennoch ist die Wahl offen. Unsicherheiten bleiben. Kommentatoren und Analytiker erinnern an den schwarzen Bürgermeister von Los Angeles, Tom Bradley. Der führte 1982 im Rennen um das Gouverneursamt von Kalifornien bis zum Wahltag deutlich und verlor dennoch. Man vermutete, weiße Wähler hätten in den Umfragen gelogen und sich tatsächlich gegen einen Schwarzen entschieden. Und heute, 26 Jahre später, macht die Angst die Runde. Obama drohe das gleiche Schicksal. Aus Washington, Peter Vögeli.
Es war Anfang Oktober, als der Wahlkampf der Republikaner für kurze Zeit hässlich rassistische Züge annahm. John McCain und seine Vize Sarah Palin stellten Charakter und Integrität von Barack Obama in Frage, machten ihn so quasi zum schwarzen Mann und säten Hassausbrüche an ihren Veranstaltungen. «Wer ist der wahre Obama?», fragte McCain einmal, und ein Mann aus dem Publikum schrie: «Kill him, bring ihn um!»
In short, who is the real Barack Obama?
In den 80er und 90er Jahren erzielten verschiedene schwarze Kandidaten, nicht nur Tom Bradley, bei Wahlen oft deutlich schlechtere Resultate, als die Umfragen prognostiziert hatten. Und auch bei dieser Wahl 2008 rechnet man mit einem potenziellen Unsicherheitsfaktor von 5% wegen Obamas Hautfarbe. Ältere weiße Wähler, wie der Autohändler Marvin Shumate in Florida, obwohl sein Leben lang Demokrat, misstrauen Obama. Er sei nicht patriotisch genug, lege nicht die Hand aufs Herz, wenn die Nationalhymne gespielt werde, behauptet er.
I'm a Democrat, but I will not vote for Obama. He's not patriotic if he won't put his hand over his heart when they play the national anthem.
Doch die Experten sprechen nur noch von einem potenziellen Unsicherheitsfaktor. Denn trotz der schwarzen Oktobertage war die Hautfarbe kein entscheidendes Thema in diesem Wahlkampf. Barack Obama tritt nicht als schwarzer Kandidat an. Im Gegenteil, zuerst elektrisierte er junge weiße WählerInnen. Und John McCain hielt sein Versprechen, die Hasspredigten von Obamas einstigem Pfarrer Jeremiah Wright nicht zum Thema zu machen.
To my measurements, it's a second-tier factor for Obama.
Die Hautfarbe sei nach seinen Erhebungen ein zweitrangiges Thema, sagte Umfragespezialist Andrew Cohut vom renommierten Pew Research Center gegenüber dem Fernsehsender PBS. Der Bradley-Effekt könnte sogar durch einen Obama-Effekt der Mobilisierung von jungen und schwarzen Wählern aufgehoben werden, ergänzte Eddie Glaude von der Princeton University in derselben Sendung.
The Bradley-Effekt can be countered by the Obama effect. And the Obama effect is energizing young folk and energizing a black electorate.
20% der Schwarzen wollten sogar allein deshalb Obama wählen, weil er schwarz sei, weil sie so begeistert seien, dass ein Schwarzer Präsident werden könnte, bestätigt Juan Williams, ein Journalist und Experte der schwarzen Bürgerrechtsbewegung.
20% of black voters say that the only reason that they're voting for Obama is he's black. They want a black. They are so excited to have an African American as the candidate of a major political party for president.
Experten vermuten, dass wegen der hohen Wahlbeteiligung von Schwarzen sogar sichere republikanische Wahlkreise an die Demokraten gehen könnten. In den USA werden die Wahlkreise alle 10 Jahre durch die Legislativen der Bundesstaaten neu zugeschnitten und die jeweilige Mehrheitspartei versucht, den Zuschnitt so zu wählen, dass möglichst viele sichere Wahlkreise für die eigene Partei entstehen, basierend auf der Wähler-, der Bevölkerungsstruktur und der Wahlbeteiligung. Doch die Obama-Begeisterung und eine möglicherweise ungewöhnlich hohe Wahlbeteiligung der Schwarzen könnte diese sorgfältigen Berechnungen auf den Kopf stellen. Der sogenannte Bradley-Effekt, die Theorie, wonach weiße Wähler im Umfragen lügen, um nicht als Rassisten dazustehen, wird immer wieder auch methodisch in Frage gestellt. Denn diejenigen, die unter keinen Umständen einen Schwarzen wählen würden, beteiligten sich tendenziell weniger an Umfragen. Obwohl niemand behauptet, dass Rassendiskriminierung vorbei sei, haben sich die Zeiten geändert, glauben die Experten. 1958 erklärten in einer Gallup-Umfrage 58% der Weißen, dass sie keinen Schwarzen als Präsidenten wählen würden. Heute sind es noch 5%. Fazit: Die Hautfarbe hat nach wie vor einen Einfluss im amerikanischen Alltag, aber bei diesen Wahlen weniger denn je, glaubt man den Experten.
Mit den Bürgermeisterwahlen in den größten Städten des Landes wurde in Brasilien die politische Landkarte neu gezeichnet. Für die regierende Linke von Staatspräsident Lula da Silva sind einige Rechnungen nicht aufgegangen. Selbst in ihren Stammlanden hat die Arbeiterpartei PT den Kürzeren gezogen. Die Millionenmetropole São Paulo etwa ging an die Opposition. Aber auch Porto Alegre im Süden und Salvador de Bahia im Nordwesten hat die gemäßigte Rechte gewonnen und sich für die Zukunft gut positioniert. Ulrich Achermann berichtet.
Wenn die Gesetzmäßigkeiten der nationalen Politik auch für die Kommunalwahlen gelten, dann hätte die Arbeiterpartei Brasiliens gestern siegen müssen. Aber es ist anders gekommen. Auf mehreren bedeutenden Schauplätzen hatte die Lula-Partei das Nachsehen. Sie verlor in ihrer Wiege São Paulo, in Rio de Janeiro zog sie schon in der ersten Runde den Kürzeren. Auch die linke Vorzeigestadt Porto Alegre ging an die politische Rechte, genauso wie Salvador da Bahia. Die weltwirtschaftlichen Erschütterungen haben auch Brasilien erreicht, aber bis zum Ausbruch der Krise an den Börsen war Lula da Silva sehr gut im Geschäft. Es gab Wirtschaftswachstum und gleichzeitig sorgte der Staat für Reichtumsumverteilung nach unten. Etwa 44 Millionen Menschen unterstützt der brasilianische Staat mit Direktzahlungen an arme Haushaltungen. Dank diesen Leistungen sind aus Millionen von Familien bescheidene Konsumenten geworden, deren Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln und einfachen Konsumgütern die Wirtschaft in Trab hält. Gleichzeitig hatten brasilianische Exporte von Soja bis Verkehrsflugzeugen Hochkonjunktur. Beides zusammen begründet die immense persönliche Popularität des Arbeiterpräsidenten Lula da Silva, der 2010 bei den nächsten Wahlen freilich nicht mehr antreten darf. Nach den Bürgermeisterwahlen in den größten Städten herrscht Katerstimmung im Regierungslager. Einer der Gründe für die Verluste ist, dass die regierende Arbeiterpartei für die Großstädte und ihre spezifischen Probleme noch nie Rezepte hatte. Wohl fließt Hungerhilfe in die ländlichen Gebiete des dürregeplagten Nordostbrasiliens, aus dem auch der Präsident kommt. In den Megastädten hingegen sehen sich die Menschen ziemlich schutzlos, den sich immer wilder gebärdenden Drogenmafiosi ausgeliefert. Viel zu spät beschloss die Regierung, die öffentliche Sicherheit, die Erziehung und die Infrastruktur in den 11 größten Ballungsräumen mit 11 Milliarden Dollar nachhaltig zu verbessern. Seit den Börsenturbulenzen ist klar, dass es zu massiven Abstrichen kommen wird, dass Lula da Silva dieses Versprechen zumindest nicht vollumfänglich wird einlösen können. Ob schon der Präsident in São Paulo Wahlkampf gemacht hatte für seine Kandidatin Marta Suplicy, ist diese gescheitert. Bürgermeisterin war die amtierende Tourismusministerin schon einmal. Die Erinnerungen daran sind aber nicht allzu positiv, weil ihre 4 Jahre nicht mit weniger Korruption oder Bürokratie verbunden waren. Auch in Porto Alegre, lange Zeit linke Vorzeigestadt und Sitz des Weltsozialforums, ging es für die Arbeiterpartei schief. Privilegierte Gruppen manipulierten das partizipative Budget zuletzt so stark, dass sich der Bürgereinfluss auf die Ausgabenpolitik in Luft auflöste. Die Ohrfeige für die Arbeiterpartei in den Großstädten zeigt, dass die PT bei den Präsidentenwahlen von 2010 kämpfen muss wie ein Löwe, um die Macht nicht zu verlieren. Wenn nicht alles täuscht, so hat der Wind gestern gedreht in Richtung einer Mitte-Rechts-Koalition.
Der Bericht von Ulrich Achermann. Es ist jetzt 18.34 Uhr, Zeit fürs Dossier. Dass im Kosovo Drogenhandel und organisiertes Verbrechen blühen, ist unbestritten. Für einige Kenner des Landes sind diese illegalen Aktivitäten gar ein zentraler Wirtschaftsfaktor des Balkanstaates. Beispiel dafür könnte der kosovarische Familienclan sein, der gegenwärtig in Bellinzona vor Bundesstrafgericht angeklagt ist. Die Bundesanwaltschaft behauptet, dieser Clan habe zu den Hauptlieferanten auf dem europäischen Drogenmarkt gehört. Zwischen 1997 und 2004 habe die Bande gegen 2 Tonnen Heroin gehandelt und die Millionenerträge im Kosovo wieder investiert. Walter Müller ist im Kosovo nach Ferizaj, dem Wohn- und Wirkungsort des Drogenclans, gereist.
Das Warnsignal der Lokomotive schallt über die ganze Stadt. Mehrmals täglich fährt der Zug im Schritttempo mitten durch das Gewusel der Kleinstadt Ferizaj. Die Bahnübergänge sind unbewacht, Fußgänger und Tiere benutzen das Bahntrassé als Gehweg oder Autos werden darauf geparkt. Schon mehrmals sind unvorsichtige Passanten unter den Zug gekommen. Wer nicht aufpasst, lebt gefährlich in Ferizaj. Gut 70.000 Menschen leben in dieser ländlichen Stadt, mehrheitlich Albaner. Auf Serbisch heißt die Stadt Uroševac. Von den Serben hat die Familie Schabani nun im Verruf wegen Drogenhandel denn auch profitiert. Die Shabanis kauften als erste nach Ende des Kosovo-Krieges und dem Einmarsch der NATO-Truppen im Sommer 1999 den Serben ihre Häuser ab, serbischen Familien, die geflüchtet sind. Der kosovo-albanische Journalist Afrim Demiri erinnert sich, wie aus einem nahegelegenen Dorf Mitglieder der Familie Shabani nach Ferizaj gekommen seien, Liegenschaften und Grundstücke aufkauften. Schon damals seien in der Stadt Zweifel über die Herkunft des Geldes dieser Familie aufgekommen. Man habe sich gefragt, woher das viele Geld im kriegszerstörten Kosovo kommen könne, wenn nicht aus schmutzigen Quellen, sagt Journalist Demiri. Aber eigentlich wollte man das so genau gar nicht wissen, denn der Clan baute drei Einkaufszentren, eröffnete Restaurants, was für die Bevölkerung Arbeitsplätze und Einkommen bedeutete. Umgerechnet beinahe 7 Millionen Schweizer Franken hätten die Shabanis bis 2004 in Ferizaj und Umgebung investiert, rechnet die Schweizerische Bundesanwaltschaft in der Anklageschrift vor. Investiert zum Beispiel in Einkaufszentren mit den klingenden Namen Galleria, Viossa und Viva. In Ferizaj erzählt man sich, wie einer der Shabani-Brüder, Jamil Shabani, genannt der Blinde, einmal jedem Kellner seines Restaurants in Spendierlaune einen VW Golf gekauft habe. Auch Verwandte, Geliebte und Freunde wurden mit Autos beschenkt, sogar Luxusmodellen. Die teuren Wagen sind im überblickbaren Ferizaj sofort aufgefallen. Alles Käufe, um das Drogengeld zu waschen. Das wirft die Schweizerische Bundesanwaltschaft der Familie vor. Tatsächlich sind beim lokalen Grundbuchamt unzählige Liegenschaften und Grundstücke unter den Namen von Mitgliedern des weitverzweigten Familienclans registriert. Die Güter der Familie sind zwar formell beschlagnahmt, aber die Geschäfte des Clans in Ferizaj gehen ganz normal weiter. Auch im Einkaufszentrum Galleria an der Hauptstraße gleich gegenüber vom Gerichtsgebäude. Dort mag Staatsanwalt Ekrem Shabani zu den Untersuchungen gegen den Shabani-Clan keine Auskunft geben. Er sei mit dieser Familie auch nicht verwandt. Aber das sei ein ganz großer Fall und in den Händen der internationalen Staatsanwälte und Richter in der Hauptstadt Pristina. Er, der Staatsanwalt im kleinen Ferizaj, habe zu diesen Dossiers keinen Zugang. Der weißhaarige Staatsanwalt Shabani erklärt sich wohl aus gutem Grund als nicht zuständig. 8 Clan-Mitglieder sind nämlich im November 2005 im Kosovo bereits wegen Drogenhandel verurteilt worden. Der Kapo des Clans in Ferizaj, der Blinde, bekam eine Strafe von 18 Jahren Gefängnis. Nur knapp einen Monat später versuchte ein bewaffnetes Kommando, die Gruppe aus dem Dubrava-Gefängnis zu befreien. Die ebenfalls bewaffneten Gefangenen konnten aus ihren Zellen ausbrechen. Kein Wunder, dass in Ferizaj kaum jemand über die Familie Shabani reden will. Die Leute aus dem Drogengeschäft würden keine Rücksicht kennen, sagt der 22-jährige Ramadan Ilazi, Mitglied einer jungen Bürgerinitiative in Ferizaj.
These people who are doing these businesses, they don't have any conscience, in my opinion. I mean, they have a target. And that to get as much rich as possible and as much powerful as possible. And whatever stays in their way, it's a problem.
Die Drogenhändler wollten nichts anderes als reich und mächtig sein. Wer sich ihnen in den Weg stelle, bekomme Probleme, meint Soziologiestudent Ilazi. Beim Schweizer Verfahren gegen diesen Clan waren denn auch vorwiegend internationale Ermittler tätig. Vor dem Bundesgericht in Bellinzona steht nun der 42-jährige Raqib Shabani, der als Chef der kriminellen Organisation gilt. Zudem sein 28-jähriger Bruder Kemal und der 69-jährige Vater Taib, der als Sozialhilfebezüger in Deutschland lebte. Die Schweizer Bundesanwaltschaft beschreibt detailliert das Funktionieren des Clans.
Der professionelle, hierarchische Aufbau und die Tatsache, dass eine durch den Ausfall eines Clan-Mitgliedes entstandene Lücke sofort geschlossen werden kann, sind Indizien für eine Organisation mit ausgeprägten mafiösen Strukturen.
Die Organisation des Shabani-Clans umfasst laut Bundesanwaltschaft mehr als 120 Mitglieder und ist geschützt von einer Mauer des Schweigens. Boss Raqib und sein Bruder Jamil, der Blinde, besorgten sich das Heroin, laut Anklageschrift, in großen Mengen in der Türkei, das dann meistens in Lastwagen gebunkert, via Bulgarien und Mazedonien in den Kosovo gelangte. also gleich über mehrere Landesgrenzen. Dies ist eine klassische Drogenroute des Balkans und kann nur gut funktionieren, wenn korrupte Zollbeamte auch entsprechend bestochen werden. Im Fall des Shabani-Clans portionierten und verpackten Helfer im Kosovo das Heroin neu. Ein Teil wurde an einen anderen Familienclan in der albanischen Hafenstadt Durres verschoben, der dann verantwortlich war für den Weitertransport per Schiff nach Italien. Der andere Teil wurde in Portionen bis zu 20 Kilogramm in speziell umgebauten Personenwagen von Kurieren versteckt, die mit der Ware nach Österreich, Deutschland oder in die Schweiz fuhren. Diese Erkenntnisse und Beweismittel für das Schweizer Verfahren gegen drei Mitglieder des Shabani-Clans kommen aus Polizeioperationen im Kosovo, Italien, Österreich, Deutschland, Frankreich, Ungarn, Slowenien und der Schweiz. Der Shabani-Clan ist aber nur ein Fall, denn im Kosovo und in den anderen Balkanländern sind grenzüberschreitend Leute am Werk, die als sogenannte «controversial businessmen», als umstrittene Geschäftsleute gelten, in der offiziellen Wirtschaft aber erfolgreich tätig sind. Die Bezeichnung «umstritten» haben sie, weil die Öffentlichkeit weiß oder ahnt, dass sie mit Geld arbeiten, das entweder aus der Kriegswirtschaft der 90er Jahre kommt, aus dem Drogenhandel oder aus betrügerischen Privatisierungen von Staatsfirmen. Mit diesem Geld machen sie weiterhin gute Geschäfte. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass solche Geschäftsleute nebenbei etliche politische Parteien von Balkanländern finanzieren. Und mafiöse Verflechtungen und Korruption scheinen so selbstverständlicher Alltag. Die junge Bürgerinitiative in Ferizaj will das nicht länger akzeptieren. Landsleute wie die Shabanis seien wegen ihren Verbrechen in der Schweiz oder anderswo in Europa eine Beleidigung für alle jungen Kosovo-Albanerinnen und Albaner, sagt Student Ramadan Ilasi.
We ourselves get humiliated, embarrassed, and we feel very bad about what our compatriots are doing in Switzerland, Germany or elsewhere in the countries.
Mit frechen Protestaktionen in den Straßen von Ferizaj bringen die jungen Leute die Einsicht unter die Bevölkerung, dass eine funktionierende Zivilgesellschaft nur entstehen könne, wenn jedes Individuum sich als Teil dieses Staates begreife und sich dafür einsetze. Beispielsweise für ein unbestechliches Justizwesen, aber gegen Geldwäscherei und Korruption.
Das war der Dossierbericht aus dem Kosovo von Walter Müller und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Urs Bruderer und für die Nachrichten Rolf Hieringer. Am Mikrofon Martin Durer.